Und damit ganz herzlich willkommen zur nächsten Episode meines Podcasts China Calling. Huanying, Nimen Lai. Ja, ich fange mal so an. Mein Smartphone ist kaputt und ich habe ein neues gebraucht. Und muss sagen, man unterschätzt doch, wie abhängig man vom Smartphone speziell in China ist. Also, ich muss sagen, dass wir generell mittlerweile leider doch sehr, sehr an unserem IT-Equipment hängen und speziell an dem Kameraden, den wir eigentlich permanent bei uns tragen. Das war mir bewusst, aber wenn es dann wirklich zu dem Punkt kommt, wo plötzlich nichts mehr geht, speziell in China, dann muss ich sagen, ja, ist es ein Stück weit erschreckend und in dem Fall war es besonders brisant, denn das Ganze ist, sagen wir mal, 1,5 Tage vor meiner Abreise nach Deutschland passiert, und zwar abends. So, ich saß in einem Café, habe die Woche so ein bisschen auf der einen Seite Revue passieren lassen, auf der anderen Seite vorbereitet, das mache ich immer sonntags. Und plötzlich war beim Handy ja der Wurm drin, das hing wahrscheinlich irgendwas Mechanisches mit dem Bildschirm. Ich habe gemerkt, okay, das wird sich auch nicht mehr so einfach regeln lassen. Habe dann versucht, noch zu irgendeinem Shop zu kommen, der das machen kann. Aber es ist dann eben so, wie spät war es da? 20 Uhr. Da hast du jetzt spezielle Shops für so eine Marke in direkter Umgebung dann auch nicht mehr unbedingt. Ich bin dann in einem Mall. Ich muss sagen, ich habe natürlich den Vorteil, ich wohne sehr, sehr, sehr zentral. Und bin auch zu dem Shop von meiner, ich nenne jetzt nicht die Marke von dem Handy, aber könnt euch denken, ist eine der bekannten chinesischen Elektronikmarken. Bin dann in den Shop rein, habe gefragt, ob die irgendwie einen Laden kennen, der sich das mal anschauen kann. Die meinten ja, aber der macht erst morgen wieder auf. Ich hole ihn an und sage, hey, ich brauche mein Smartphone. Und es war wirklich so, ich habe dann überlegt, am nächsten Morgen, wenn ich jetzt kein Smartphone habe, also kein Handy, ich muss morgens zur Sprachschule, ich will morgens ins Fitnessstudio. Ich muss Dinge mit meinem Handy direkt regeln, geschäftlich, die ich mit dem PC nur schwierig hinbekomme. Ich kann nichts mehr bezahlen. Ja, klar, ich könnte theoretisch irgendwie an Bargeld kommen. Ich habe gemerkt, also bis zum nächsten Morgen. Und dann müsste ich ja trotzdem noch, ich sehe ja nicht, wenn ich dann notwendigerweise um 7, 8 oder 9 Uhr hätte. Sondern, also ja, ich habe gemerkt, okay, du musst direkt ein neues kaufen. Und ich bin jetzt auch nicht so der Experte, was das angeht. Ich habe gesagt, hey, empfehle mir was. Das ist immer genau das, wollen ja die Verkäufer hören. Und habe dann innerhalb von Minuten, weil der Shop halt auch nicht mehr lange auf, habe ich dann ein neues Smartphone gekauft. Und muss auch da sagen, ist dann natürlich schon nicht ganz so einfach, weil du in China natürlich gewisse Hürden hast, wenn du dich dann nicht darauf vorbereitest, allein mit dem VPN und so weiter. Und ich brauche eben mein Smartphone für die Arbeit, dann um hier die Infrastruktur zu nutzen, aber natürlich auch speziell, um zurück nach Deutschland zu kommunizieren. So muss man es formulieren, ja. Also, ich habe es aber halbwegs hinbekommen am selben Abend, weil es ist unschön, mit so einem Gefühl ins Bett zu gehen und zu wissen, morgen wartet quasi die Hölle auf dich und du weißt nicht genau, wie es läuft. Und wie gesagt, gerade vor dem Hintergrund, dass ich kurz danach nach Deutschland geflogen bin, da muss das einigermaßen geregelt sein, weil wenn ich dann wiederkomme auch, dann brauchst du auch wieder die ganzen Apps. Also da muss man sagen, ja, das hat natürlich schon auch Nachteile, dass man sich so abhängig macht von so einem Gerät, speziell hier in China, mit allen Vorteilen, die das hier in China hat, aber es ist schon erschreckend, das muss man ganz klar so sagen. Und es ist eine gute Einleitung heute auf das Thema. Das Thema hatte ich ohnehin geplant, das mit dem Smartphone zugegeben weniger, ich hätte gern drauf verzichtet. Auch wenn es immer wieder Zeit war, denn ja, ich meine, ich muss sagen, meine Smartphones, die Chinesen, die halten schon lange, das waren jetzt auch wieder 4 Jahre, das vorher waren fast 5 Jahre. Und zwar hat er direkt die Frage gestellt, als ich ein Smartphone dann mir dort ausgesucht habe, hat er direkt eine Frage gestellt, zockst du? weil das natürlich eigentlich so der, ist immer die Hauptdifferenzierung ist, wenn du ein Smartphone dir kaufst, wofür brauchst du es denn? Und die meisten hier, würde ich schon sagen, hätten die Frage wahrscheinlich mit Ja beantwortet. Bei mir auf dem Smartphone gibt es kein einziges Handyspiel. Und ich habe dann gesagt, nee, ich brauche einfach nur eins mit den üblichen Funktionen und eine gute Kamera wäre nicht schlecht, weil ich abends so dann Inhalte mache. Und ja, da gibt es eine ganz interessante Entwicklung, was den Spielemarkt in China angeht. Und das ist das Spiel Wukong. Wukong ist ein Videospiel, das in China entwickelt wurde. Ein ganz besonderes Spiel, denn es ist das erste sogenannte AAA-Spiel, das von China entwickelt wurde. Also ein Spiel, ein Videospiel für den PC, aber auch für die PlayStation vor allem. In dem Fall, die haben die Rechte da, das mit besonders hochwertiger Grafikauflösung und sogenannten Gameplay daherkommt. Das ist inspiriert von einem klassischen chinesischen Roman aus der Literatur. Die Reise nach Westen mit der Hauptfigur, einem Affenkönig, der sich auch Sun Wukong schimpft, also sozusagen dann auch der Sponsor ist, was den Namen angeht. Und so habe ich es verstanden, im Prinzip ist eine Art Rollenspiel und dann werden halt magische Reliquien eingesammelt, ja. Also man vermischt sozusagen ein Stück weit chinesische Kultur und Historie mit eben dem modernen Gameplay und ist eben was ganz Besonderes, weil du so ein Top-Spiel, das ist wirklich, also manche sagen, es ist absolut Top-Spiel, auch dieses Jahr ist eines der besten Spiele aller Zeiten, kann ich nicht bewerten, aber es ist wirklich was ganz Besonderes, speziell für China. So ein Spiel kannst du nicht einfach mal, ja, so schnell entwickeln. Ich glaube, was haben die gesagt? Das hat 2016 oder so haben die angefangen damit. Also das hat wirklich auch jahrelang gedauert, das fertigzustellen und ist eben jetzt ein ganz besonderer Schlag von China und hat auch hier erstmal große Auswirkungen gehabt. Also zum Beispiel, zum einen ist es natürlich so, dass sich viele Leute unglaublich drauf gefreut haben. Ich habe es gehört, es gab Tech-Firmen, die haben ihren Mitarbeitern freigegeben an dem Tag irgendwie, weil sie wussten, die Leute werden an dem Tag nicht nur das Spiel kaufen wollen, sondern die werden es auch spielen wollen. Also natürlich hat nicht jede Firma so viel Verständnis. Und dann ist es natürlich auch, es gibt ja hier in China auch zum Beispiel spezielle Hotels, die sich darauf spezialisieren, auf solche Zocker, ja. Die hatten einen unglaublichen Anstieg, die haben sich da vorbereitet, die eben ja auch spezielle Hardware zur Verfügung stellen und das reicht auch mal nicht jeder. Das Spiel spielst du nicht auf dem Smartphone. Ja, das ist ein absolutes Top-Spiel. Das heißt, entweder du hast einen wirklich starken PC oder du musst dir halt es besorgen und diese Hotels haben sich darauf spezialisiert. Ich habe auch gehört, dass man sagt, dass zum Beispiel Sony, also die PlayStation, einer der Gewinner sein könnte, weil die PlayStation vergleichsweise günstig ist zu einem Top-PC, der irgendwie jetzt die neueste Nvidia-Grafikkarte hat und so weiter. Und auch, wie gesagt, nicht jeder Chinese hat überhaupt den Platz und die Möglichkeit, sich sowas zu besorgen. Und darüber hinaus hat aber auch das Spiel einen Boom nochmal ausgelöst, einen kleinen im Tourismusbereich. Ja, viele sind zum Beispiel in die Provinz gereist, wo eben dieses Spiel, also aus der Historie sozusagen, seinen Ursprung hat in Shaanxi. Es gab auch dann Zusammenarbeiten und auch natürlich, ihr könnt euch vorstellen, die Reiseanbieter sind dabei, Trip.com hat sich da spezialisiert, aber dann gab es auch hier lokal eben Anbieter, zum Beispiel Luckin Coffee, die haben dann spezielle Getränketaschen, also Tragetaschen, die ja sehr beliebt sind, angepasst. Ich habe gehört, der Ride-Hailing-Dienst hat dann Fahrräder umdekoriert, die habe ich zwar nicht gesehen, aber war wohl auch irgendwo in China so. Also man hat sich dann direkt auch drauf eingeschossen. Und in China ist es wirklich so, wenn so ein Trend auftaucht, dann wird es auch brutal ausgeschlachtet. Und es war, wie gesagt, ein ganz, ganz großes Thema hier in China. Und ist sicherlich auch für diese gesamte Branche, die ja stark restriktiv behandelt wurde in den letzten Jahren, was Besonderes. Also man hat ja, vielleicht habt ihr es auch mitbekommen, man hat ja wirklich da angefangen, diese Branche eigentlich stärker zu regulieren, aus dem eingangs erwähnten Grund. Wir haben sicherlich hier eine Gesellschaft, die sehr empfänglich für generell die Digitalisierung ist. Das ist jetzt die positive Formulierung. Man kann auch sagen, sie sind eben sehr suszeptibel auch für das Suchtpotenzial. Und speziell bei Minderjährigen hat man da gesagt, Moment, wir müssen hier gucken, dass wir keine Zockergeneration sozusagen ausbilden, hat teilweise Spielezeiten reguliert, speziell auch während Feiertagen und hier eingeschritten. Und das hat natürlich den Sektor, jetzt rein auch aus der Investmentsicht, stark beeinflusst. Nun ist aber so, dass so ein Spiel natürlich nochmal was ganz anderes ermöglicht. Und das ist natürlich interessant insofern, dass auch zum Beispiel die großen Propagandazeitungen sehr, sehr positiv über das Spiel berichtet haben. Das heißt, man hat hier wirklich gesagt, also zum Beispiel People's Daily hat die geschrieben, eine heroische Saga voller Emotionen, die traditionelle chinesische Kulturelemente mit einer unverwechselbaren östlichen Ästhetik verbindet und gleichzeitig internationale Sensibilitäten anspricht. Ja, das ging immer weiter. Also, als ich das gelesen habe, dachte ich, wow, Wahnsinn. Also, dass die generell sowas über China schreiben, okay. Aber dann auch, Brücke im kulturellen Geschichtenzeitalter und so weiter und dann wirklich dieses Spiel so zelebriert, das ist schon was Besonderes, denn damit geben sie natürlich dem Videospielsektor eine Bühne und er sagt, hey, du hast hier eine sehr, sehr positive Funktion ausgeübt für China, ja. Und das ist natürlich für die ganze Branche, wo ja auch große Unternehmen wie Tencent und so weiter drin sind, wichtig, dass man hier sagt, also das ist nicht nur schlecht, denn man hat hier sogar in der Vergangenheit, China hat ja eine sehr blumige Sprache. Man hat hier in den letzten Jahren sogar einen ganz anderen Begriff verwendet. Und zwar hat man das teilweise mit Opium verglichen sozusagen. Das hat ja in China auch eine besondere Brisanz. Also man hat gesagt, so an diesen neuen Computerspiele und so weiter, das ist teilweise ein Stück weit mit Opium gleichzusetzen. So, und das war natürlich ein schwerer Schlag und auch ein Grund, warum diese Aktien sich ganz schlecht entwickelt haben, warum auch Leute gesagt haben, hey, wir müssen ja aufpassen, weil möglicherweise geht diese Regulierung eben auch weiter. Und man hat jetzt gemerkt, schon vorher, die Unternehmen machen weiterhin viel Geld, die Minderjährigen machen trotzdem nur einen gewissen Grad aus. Aber ja, es ist schon so, dass man da nicht genau weiß, was kommt. Viel Geld rausgenommen wurde. Es hat eben die gesamte Branche, also Digitalisierung belastet. So, wie gesagt, aber jetzt ist es so, dass man natürlich bei solchen Erfolgen dann auch sagt, wow, das ist insgesamt für China positiv und das natürlich plötzlich in ein komplett anderes Licht rückt. Ja, obwohl das natürlich auch unter dem Aspekt der Sucht ja schon Gefahren birgt, ja. Also, das sind erstmal so die direkten Auswirkungen in China. Kleiner Konsum- und Tourismusboom, sicherlich jetzt nichts brutal Nachhaltiges, aber schon was mit Auswirkungen und natürlich dann auch für die Digitalisierung und Gaming-Branche. Jetzt gibt es aber noch einen anderen Aspekt und das ist natürlich, ich habe es angesprochen, das hat natürlich auch internationale Auswirkungen. Und China hat sicherlich ein Problem, was seine Außendarstellung angeht, Reputation, Image. Und da habe ich mich eigentlich auch schon immer wieder mal gefragt, woran liegt das? Wenn ich es jetzt auch vergleiche mit eben Japan. Japan hat bei uns in vergleichsweise ja nicht nur guten Ruf, sondern irgendwie auch immer sowas, wo sich Leute für begeistern können. Man hört auch ganz oft, dass Leute sagen, wo willst du mal hin? Und sagen alle immer Japan. Also jeder will mal nach Japan. Und Japan fasziniert die Leute. China eher nicht. Woran liegt das? Woran liegt das? Weil ich selbst war noch nicht in Japan. Ich habe eigentlich vor, nächstes Jahr mal hinzufahren. Aber woran liegt das, dass sich doch die meisten Leute für Japan begeistern können? Auch wenn sie oft auch gar nicht da waren. Für China aber nicht. Also bei China muss man erstmal sagen, dass eben alles Negative optisch erstmal überwiegt. Das ist zum einen die Regierung, die alles überschattet, ja, wo man sagt, egal ob man dieses System mag oder nicht, es ist eben anders als in Japan. Japan ist eben theoretisch ein westlicheres System, demokratisch. China eben totalitärer und lange Zeit kommunistisch geprägt. Heute nicht mehr wirklich kommunistisch, aber okay, deshalb über den ganzen drüber eben auch immer noch dieser Schatten von Mao. Das heißt, das beeinflusst eigentlich komplett die Denkweise, wie wir über China nachdenken. Dann, wie gesagt, die Historie, wo man auch sagt, das ist immer noch so ein bisschen mit drin, diese ganzen Kulturrevolutionen und so weiter. Sehr dunkle Zeit. Und dann ist aber natürlich auch, dass mittlerweile, China wurde ja nicht immer so negativ dargestellt. Klar, du hast immer im Prinzip erstmal die Historie, dann irgendwann war China nur noch das Land, was alles verschmutzt hat, mit Umwelt sozusagen Komplikationen in Verbindung gebracht wurde. Aber jetzt, heute ist natürlich auch so, dass China ein Konkurrent ist. Und Japan ist es kaum noch. Und das ist sicherlich auch ein Grund. Also die Berichterstattung über China war ja nicht immer so negativ, aber jetzt ist China halt voll im Fokus. Und da muss man eben auch sagen, gibt es ja diesen Spruch, dass Hass immer von unten kommt. Ja, also keiner macht sich groß Gedanken über ein Land, was jetzt zwar, wie soll ich sagen, auch sehr fragwürdig ist, aber was eigentlich keine Bedeutung hat. Da spricht man ja nicht groß drüber. Aber China ist halt der große Konkurrent. Und es ist ein Land, was mittlerweile in vielen Bereichen auf Augenhöhe ist oder sogar weiter vorne, aber ich sag mal, ist ungefähr jetzt in, ja, was gerade so Industrie angeht, eben ein Land, was mit uns mithalten kann, aber so komplett anders ist teilweise. Und das ist, glaube ich, etwas, mit dem viele nicht klarkommen. Wie kann ein Land mit einem ganz anderen System trotzdem, von dem wir immer gesagt bekommen, es ist überhaupt nicht möglich, erfolgreich damit zu sein, oder es ist ja einfach ein System, was zum Scheitern verurteilt ist. Wie kann ein Land jetzt plötzlich trotzdem so erfolgreich sein? Und das eben sozusagen dieses Unheimliche. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied zu Japan. In Japan ist eben alles so ein bisschen mystischer und in China ist es eher unheimlicher. Ja. Also man kann es ja natürlich auch immer drehen, wie man will. Klar muss man natürlich auch sagen, Japan hat großen Einfluss über diese ganze Anime-Sache. Das darf man nicht verwechseln. Das hat großen Einfluss, wie eben die Sachen geschaut haben, dadurch irgendwie so eine bisschen Affinität haben. Ich selbst natürlich auch Pokémon-Fan gewesen und bis heute, also schaue ich jetzt nicht mehr, aber was ich immer super cool fand, war Detective Conan. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und das schauen uns die Leute auch hier. Also natürlich auch in China hat Japan einen großen Einfluss. Aber auch, es gibt eben Sachen, wo man sagt, eigentlich hat China dann Pendant dazu. Ja, ob es jetzt die Samurai sind, wo man hier natürlich auch sagen kann, die Manchuren kriegen oder was auch immer. Aber da hast du nicht so eine Bühne für. Oder was denkt ihr, Japan Natur? Wow, Mount Fuji, dieser Berg. Wenn ich hier Bilder aus China zeige, sagen die Leute, was habt ihr hier für schöne Natur? Aber keiner würde jetzt China mit schöner Natur in Verbindung bringen. Vielleicht, weil sie ja auch nicht so diese ikonischen Sachen haben. Ja, die Chinesen sind immer sehr, sehr stolz darauf, dass sie sagen, der höchste Berg der Welt ist natürlich in China, der Mount Everest. Und ja, dann natürlich hast du bis in die Gegenwart Entwicklungen, die dann halt besonders negativ Auswirkungen haben. Die ganze Taiwan-Problematik, wo natürlich China sagt, hey, wir haben im Prinzip keine großen Kriege geführt. Japan war das Land, was hier früher rumgewütet hat, aber das wissen ja die meisten überhaupt nicht, dass Japan sicherlich ein Land ist, was, ob es jetzt bewusst gemacht hat, weiß ich gar nicht, aber was sehr, sehr gut ist im Darstellen von sich selbst, im sozusagen im Marketing, ja, wo man eigentlich im Westen, glaube ich, viele gar nicht wissen, was da so passiert ist teilweise, auch während des Zweiten Weltkriegs und wie sich Japan bis heute gegenüber vielen Ländern verhält, auch Südkorea und so weiter, die ihre Vergangenheit nicht aufgearbeitet haben, so wie Deutschland, ja. Aber irgendwie, ja, sieht man das denen nach und sicherlich ist auch ein Grund, dass es eben nicht mehr so die Relevanz hat. Und es war übrigens früher ja auch so, das ist so interessant, dass Japan von den USA auch ganz hart medial attackiert wurde und zwar als sie ein Konkurrent waren. Später hat es Japan sozusagen selbst durch interne Probleme nicht mehr geschafft mitzuhalten, aber in den 80er Jahren wurde plötzlich Japan auch zum absoluten Feindbild in den USA, weil sie zum Beispiel im Automobilbereich plötzlich ein Konkurrent waren, Arbeitsplätze bedroht haben in den USA. Und da gibt es Berichte, könnt ihr bei Google euch mal anschauen, da denkt ihr, das könnte eigentlich China heute sein, wo man wirklich, also es ist dann Propaganda von den USA sozusagen so ein bisschen, wo man gegen die Japaner gewettert hat und so weiter. Das ist super interessant, ja. Heute muss man es nicht mehr machen. Aber es ist eben immer die Frage, wie du was darstellst, ja. Das beste Beispiel aus der Gegenwart ist sicherlich zum Beispiel, dass Japan jetzt letztes Jahr ja mit begonnen hat, sozusagen aufbereitetes radioaktives Wasser aus diesem Atomkraftwerk in Fukushima in den Pazifischen Ozean einzuleiten. Also so 12 Jahre nach dieser großen Kernschmelze. Und in China hat man das jetzt nicht nur so lustig gefunden, weil es eben auch direkt im Prinzip ja, in die Gewässer mit reingeht, die China nutzt. Was habt ihr darüber gehört im Westen? Wahrscheinlich nicht viel. Soweit ich das beurteilen kann und gelesen habe, ist das wohl ist es wohl nicht allzu gefährlich, sonst würden sie es auch nicht machen. Also es ist nicht die riesen Umweltverschmutzung, aber es ist schon so, China hat dann zum Beispiel angefangen, ich glaube, da Seafood zu boykottieren und so weiter und haben das schon noch zum Thema gemacht, haben gesagt, da muss man zumindest mal drüber sprechen. Stellt euch mal vor, China hätte dasselbe gemacht. Ich bin mir sicher, die Zeitungen wären voll davon gewesen, wie China sich das überhaupt sozusagen vorstellt, wie sie sich das erlauben. Und das ist ja sozusagen doch symptomatisch ist für China, da einfach irgendwie Sachen auszukippen. Bei Japan ja, hat man das irgendwie nicht groß kommentiert. Also wie gesagt, das ist so mit das beste Beispiel aus der Gegenwart, das einfach verdeutlicht, wie man eben auch Länder einfach ja, darstellen kann und über Sachen spricht oder auch nicht. So, jetzt zurück zu China. Chinas große Schwäche ist sicherlich, dass ihre Softpower unglaublich schwach ist. Also, wie ich schon gesagt habe, das ist so ein bisschen die Außendarstellung. Was ist Softpower genau? Gibt auch aus meiner Sicht keine gute Übersetzung. Also Softpower ist im Prinzip die Fähigkeit eines Landes, andere Länder oder Staaten dazu zu bringen, etwas zu tun, was sie gerne möchten, ohne militärische Gewalt oder irgendwie Form des Zwangs anzuwenden, also ohne jetzt Repressalien ökonomisch zum Beispiel zu verhängen. Das heißt, man beeinflusst Länder eben auf ja, verschiedenen Ebenen. Es können Verbündete sein oder auch einfach andere Länder, mit denen man irgendwie in einer Verbindung steht, um eben gewisse Ziele zu erreichen. Ja, und trägt natürlich dazu bei, dass eben eigentlich Konflikte und Gefahren vorab vermeidet werden können. Und da muss man eben sagen, China hat zwar schon einen gewissen Einfluss, aber sie haben es nie wirklich geschafft, sozusagen ihre Werte auch zu importieren. Wobei das ja immer so eine Sache ist, die ich ja auch relativ klar benenne, dass China nicht versucht, andere Länder zu bekehren. Aber natürlich wollen sie schon einen gewissen Einfluss ausüben. So. Und ich glaube eben, dass diese kulturelle Komponente da ganz, ganz wichtig ist. Und dass man jetzt zum Beispiel durch so ein Spiel, das mag jetzt erstmal so ein bisschen abwegig klingen, aber dass man so durch so ein Spiel schon auch die Möglichkeit hat, sowas zum Beispiel zu verbessern. Denn ich habe ja gesagt, warum sind die Japaner zum Beispiel eben mit einem ganz anderen Stellenwert ausgezeichnet? Das liegt natürlich auch an der Kultur. Und dass man auch mit der Zeit vielleicht mal ein bisschen zeigt, okay, China kriegt ja mit, bei der Umwelt zum Beispiel, ist China fast überall führend. Mittlerweile kriegt man sowas ja mit. Ja, immer mehr. Das heißt, man merkt, okay, da hat China zugelegt. Auch bei der Kultur, dass man jetzt zum Beispiel, China hat ja eine super interessante, auch Historie, kulturelle Aspekte, das kann man vielleicht dann auch übers Essen zum Beispiel hinaustragen. Viele denken immer nur, ja gut, China ist halt irgendwie Peking-Ente und frittierte Bananen und was weiß ich. Das Essen gibt es ja in China überhaupt nicht. China hat zum Beispiel eine ganz, ganz feine Küche, gerade hier in Kanton zum Beispiel. Ich bin gar nicht so der Fan davon, weil ich es eher ein bisschen schärfer und pikanter mag. Aber auch sowas, dass man halt auch sagt, ja, die Japaner haben hier Sushi und ihr Ramen, super lecker. Aber dass man eben auch sagt, was hat eigentlich China da zu bieten? Und China eben auch von verschiedenen Aspekten betrachtet. Und da kann so ein Spiel, gerade jetzt für die jüngere Generation, durchaus Auswirkungen haben. Mir ist klar, dass die meisten Leute in Deutschland oder im Westen dieses Spiel null interessiert und keine Auswirkungen hat. Aber die jüngere Generation, die denkt auch ein bisschen anders. Und das sehen wir auch klar in Umfragen. China wird ja sehr, sehr negativ wahrgenommen. Aber das sind speziell meistens Leute, die schon etwas älter sind. Ja, also sagen wir mal so mein Alter plus. Die jüngere Generation interessiert sich dafür weniger. Es sei denn natürlich, China würde jetzt gewisse Dinge, sagen wir mal, komplett missachten oder ja, in Krieg führen, was weiß ich nicht, ja. Aber die jüngere Generation denkt da ein bisschen anders. Die ist nicht so vorbelastet. Ist ja hier genauso. Hier denkt die Generation ja auch anders über den Westen, weil sie eben gewisse Werte gar nicht so kennt oder andere Gedankengänge auch hat. Und das ist schon eine Chance, die China hat. Denn sie haben über Jahre eben versucht, diese Softpower auch mit Druck auszuüben oder irgendwie über ihre Propaganda sozusagen, ja. Die haben dann auch einen Twitter-Account und das ist natürlich, ja, teilweise auch einfach, das heißt nach hinten losgegangen, ist einfach nicht besonders effektiv, sagen wir es mal so. Das heißt, China hat es nie wirklich verstanden, sich besser darzustellen. Und ich glaube aber durch solche Erfolge, dass man wirklich auch sieht, was China so zu bieten hat, hat man wirklich auch die Chance, sein Image aufzubessern. Und das hat diese Zeitung ja auch gut aufgegriffen, dieses Brückenbauen. Ich glaube, das hat man eben genau damit hier in dem Fall auch dann erreicht und ist einfach eine Komponente, reicht natürlich nicht aus, ein so ein Spiel, also mit einer Wort, man braucht mehr. Und auch auf verschiedenen Ebenen, ja. Das geht natürlich auch davon weiter, dass wir plötzlich chinesische Autos fahren und merken, boah, die sind qualitativ gut, China ist nicht so ein Schrottland, die sind sicher, ja. Und kannst dann auf verschiedenen Ebenen weiterführen. Aber sowas wie dieser Spielesektor, den darf man nicht unterschätzen. Der ist ganz, ganz wichtig. In diesem Spielesektor entstehen so viele Trends. Das hat so viele Auswirkungen, ja, auch wenn du überlegst, wie wir auch geprägt sind. Nehmen wir mal diese ganze GTA-Welt. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt, von den Älteren. Das sind ja diese Computerspiele aus den USA. Sozusagen so ein bisschen dieses Los Angeles-Feeling. Ich habe das ja früher auch gespielt, dass wir eben auch so eine Idee haben von einem anderen Land. Oder eben, nehmen wir mal diese ganze Samurai-Welt und was weiß ich, in Japan und so weiter. Ja, also wir können das auf alles beziehen. Und dass man wirklich da eben China auch ein bisschen anders sieht. Ja, und da wirklich China ein bisschen anders sieht und auch die Möglichkeit hat, dieses Land zu entdecken. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir und ich glaube eben, das ist ganz, ganz wichtig, dass China sich da anders darstellt und auch anders wahrgenommen wird. China ist eben nicht nur schwarz-weiß, das versuche ich ja eben auch wieder zu erklären. Und ich glaube, das ist etwas, wo China ran muss und wo sie auch gemerkt haben, das geht eben nur über diesen Weg. Und auch speziell aus der Investmentsicht, da brauche ich eben auch mehr Vertrauen über genau solche Faktoren. Und auch natürlich wirtschaftlich würde es China nicht schaden, wenn sie da einfach einen besseren Ruf bekommen. In vielen Ländern haben sie den schon. Im Westen, wie gesagt, müssen sie daran. Und ich denke, da sind wir mit solchen kleinen Entwicklungen auf einem besseren Weg wieder mittlerweile. Auch natürlich zum Beispiel diese Visafreiheit, die sie jetzt haben, 2 Wochen, viele kommen mal nach China. Das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dass eben einige Leute auch wirklich dann sagen, hey, China hätte ich nicht gedacht, ja, wie das eigentlich wirklich läuft, wie auch eigentlich frei und freundlich das Leben hier ist, wenn man so vor Ort ist. Auch ich wäre hier nicht in China, wäre es nicht so aus meiner Sicht. Aber klar, ein so ein kleines Sprachrohr, was hier auch einen Podcast aufnimmt, das alleine wird es natürlich nicht komplett rumreißen. Ja, also viele kleine Schritte. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Wukong heute, mal ein bisschen in die Spielewelt abgerutscht. So, das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Xia. Hui. Xian.